In our previous two sessions, we've been looking at stage 8.
In den vorigen beiden Lehreinheiten durchliefen wir die 8. Phase unserer Pilgerreise und beschäftigten uns mit Gottes Maßnahme gegen den alten Menschen, die man mit einem Wort zusammenfassen kann: Exekution. Die Gnade Gottes besteht darin, dass diese Exekution stattfand, als Jesus am Kreuz starb. Unser alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt. Wir haben nun das Vorrecht, uns durch die Wassertaufe mit ihm in seinem Tod, seinem Begräbnis und all dem, was darauf folgt, zu identifizieren. Gott hat für den alten Menschen nichts anderes vorgesehen als die Exekution. Paulus geht auf den Einwand ein: Nun, wenn wir mehr Gnade möchten, dann sündigen wir eben mehr und leben weiterhin in Sünde. Und er sagt, dies sei unmöglich, denn um in der Gnade Gottes zu sein, musst du der Sünde gestorben sein. Damit räumt er mit einem falschen Verständnis der Gnade Gottes auf. Nun gehen wir weiter zur 9. Phase, dem 2. Teil von Kapitel 6. Diesmal geht es sehr praktisch um die Frage, wie wir diese Lösung Gottes in unserem Leben anwenden können. Im ersten Teil des Kapitels legt Paulus das Lehrfundament. Nun geht er darauf ein, wie das Ganze in unserem Leben funktioniert. Lesen wir zunächst die Verse 12 bis 14. Der Vers beginnt mit so oder deshalb oder darum, und ich weiß nicht, ob je jemand all die Deshalbs und Darums im Römerbrief zählen wird. Es wäre sehr interessant. Das hängt natürlich auch zum Teil von der Übersetzung ab, aber die englische New American Standard Version ist ziemlich exakt. So lasst nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib herrschen, auf dass ihr seinen Lüsten gehorcht, und stellt auch nicht weiterhin die Glieder eures Leibes der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als jene, die aus den Toten lebendig sind, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit, denn die Sünde wird nicht euer Meister sein, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Paulus gibt uns hier bestimmte Anweisungen, doch diese Anweisungen können nur von jenen befolgt werden, die den im ersten Teil des Kapitels beschriebenen Übergang vollzogen haben. Wer seinen Glauben nicht auf Jesus gesetzt und dessen stellvertretendes Opfer an seiner Statt nicht angenommen hat, ist schlicht und einfach nicht in der Lage, diesen Anweisungen auch Folge zu leisten. Deshalb funktionieren diese Anweisungen nur auf der Grundlage dessen, was Paulus bereits im ersten Teil des 6. Kapitels gesagt hat. Er sagt hier, man müsse eine feste Position gegen die Sünde einnehmen. Vor vielen Jahren hörte ich einmal einen Prediger sagen, wenn du in den Himmel kommen willst, musst du es lernen, Nein zu sagen. Das stimmt zweifellos. Paulus sagt, du musst dich entscheiden. Sag von jetzt ab Nein zur Sünde. Sag zur Sünde, du wirst mich nicht kontrollieren. Ich stelle mich gegen dich. Du hast keine Anrechte mehr an mich. Du hast keine Macht mehr über mich. Ich werde dir nicht nachgeben. Und wie Satan hört auch die Sünde nur dann zu, wenn du es ernst meinst. Beide wissen irgendwie, ob du es einfach nur so daher sagst oder ob du es sagst und es wirklich ernst meinst. Du musst dies mit großer Entschlossenheit sagen. Um das Werk Jesu in unserem Alltag anzuwenden, müssen wir unseren Willen einsetzen. Wenn wir nicht das Richtige wollen, wird es nicht gelingen. Ich glaube, dass unser Wille durch den Glauben an Jesus von der Herrschaft der Sünde befreit ist. Danach ist es unsere Verantwortung, ihn richtig einzusetzen. Gott wird uns das nicht abnehmen. Hier müssen wir aufstehen und sagen, das ist meine Verantwortung. Ich möchte dies anhand einer persönlichen Erfahrung aus jener Zeit veranschaulichen, als ich Pastor einer Gemeinde in London war. Etliche Jahre lang hatte ich gewaltig mit Depressionen zu kämpfen. Ich kann es kaum beschreiben, wie die Depression einfach über mich kam, auf mir lastete, mich einschloss, mich umgab und mir ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und des Versagens vermittelte. Wenn du selbst so etwas schon einmal durchgemacht hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Ich kämpfte gegen diese Sache in jeder erdenklichen Art und Weise, machte aber keine Fortschritte. Ich musste letztlich aufgeben. Es gab nichts mehr, was ich noch hätte tun können. Dann las ich Jesaja 61,3 in der King James Version, wo es heißt, anstelle des Geistes der Schwere das Gewand des Lobpreises. Als ich diese Worte las, sprach der Heilige Geist in meinem Inneren zu mir. Ich las die Worte Geist der Schwere und sagte mir, das ist dein Problem. Auf einmal war es so, als würde ich von Licht durchflutet. Ich erkannte, dass ich nicht gegen mich selbst zu kämpfen hatte, sondern gegen eine andere Person, eine Person ohne Körper, einen Geist, der mich peinigte und bedrängte. Als ich erkannte, dass ich es mit einer Person zu tun hatte, die nicht ich selbst war, hatte ich wohl, wie ich meine, 80% des Wegs zum Sieg schon hinter mir. Ich brauchte nur noch eine weitere Schriftstelle und das war Joel 2,32. Wer auch immer den Namen des Herrn anrufen wird, wird befreit werden. Ich setzte diese beiden Stellen ganz einfach zusammen, ging im Gebet zu Gott und sagte, Gott, du hast mir gezeigt, dass ich von einem Geist der Schwere bedrängt werde. Ich komme jetzt zu dir und ich rufe dich an im Namen des Herrn Jesus, befreie mich von diesem Geist der Schwere. Und er befreite mich. Ich spürte, wie er ging. Dann zeigte Gott mir, dass nun der Punkt gekommen war, an dem ich Verantwortung übernehmen musste. Er zeigte mir, dass er für mich getan hatte, was ich nicht selbst für mich tun konnte. Doch nun lag es an mir, mein eigenes Denken neu zu programmieren. Ich dachte bis dahin ja gewohnheitsmäßig negativ. Ich war ein professioneller Pessimist und Gott zeigte mir nun, dass Pessimismus eine Leugnung meines Glaubens an Jesus war. Er zeigte mir, dass er mein Denken von diesem quälenden Geist befreit hatte, aber dass er nicht für mich tun würde, was ich selbst für mich tun könnte. Er zeigte mir, dass ich meinen Sinn neu trainieren musste, und das tat ich. Jedes Mal, wenn im Laufe der darauffolgenden Jahre ein negativer, pessimistischer Gedanke in mir hochkam, lehnte ich ihn ab und ersetzte ihn durch etwas Positives aus der Bibel. Im Lauf einiger Jahre änderte sich mein ganzer innerer Mechanismus von Grund auf. Ich war ein völlig anderer Mensch. Ich erzähle euch diese Geschichte, weil Gott für uns tun wird, was wir nicht selbst für uns tun können. In unserem Fall hier wird er uns von der Herrschaft der Sünde befreien. Doch danach ist es unsere Verantwortung, das zu tun, was wir tun können. Es ist unsere Verantwortung, das Richtige zu wollen, der Sünde fest zu widerstehen und uns von allem Sündigen und Sündhaften zu lösen und zu trennen. Zu diesem Zweck müssen wir unseren Willen einsetzen. Deshalb sagt Paulus hier, so lasst nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib herrschen, auf dass ihr seinen Lüsten gehorcht, und stellt auch nicht weiterhin die Glieder eures Leibes der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als jene, die aus den Toten lebendig sind, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Paulus sagt, verwehre der Sünde den Zugang zu deinen Gliedern. Lass nicht zu, dass die Sünde deine Hand kontrolliert, dass sie deine Füße kontrolliert und dass sie deine Zunge kontrolliert. Du musst die Sünde nicht tun, du bist befreit worden. Und er sagt, ganz im Gegenteil, gib dich Gott hin und gib ihm deine Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit hin. Es handelt sich hierbei also um eine zweifache Hingabe. Als erstes gibst du deinen Willen Gott hin. Du sagst, Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Wenn du das Vaterunser betest, dann ist dies die zweite Bitte des Vaterunsers. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir sagen, dein Wille geschehe, wo fängt das an? In mir, in dem, der dies betet. Wir müssen also zunächst unseren Willen Gott hingeben. Nachdem wir unseren Willen Gott hingegeben haben, müssen wir unsere Glieder, unsere Körperglieder, Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit hingeben. Wo es hier Werkzeuge oder an einer anderen Stelle Instrumente heißt, heißt es im Griechischen wörtlich Waffen. Das bedeutet meiner Meinung nach auch geistlicher Kampf. Deine Körperglieder sind nicht nur ein Instrument oder ein Werkzeug wie eine Hacke oder ein Pflug, sondern sie sind ein Schwert, eine Waffe, mit der wir kämpfen können. Für mich persönlich ist in diesem Zusammenhang die Geistestaufe das Schlüsselerlebnis. Denn bei der Erfahrung der Geistestaufe geben wir, wie ich es verstehe, zunächst unseren Willen Gott hin und dann geben wir Gott dieses eine ungebärdige Körperglied hin, das wir selbst nicht kontrollieren können, nämlich die Zunge. Damit folgen wir der Anweisung dieses Bibelverses hier. Wir geben unsere Glieder, unsere Körperglieder Gott als Instrumente oder Waffen der Gerechtigkeit hin. Und wenn die Zunge Gott hingegeben wurde und vom Heiligen Geist übernommen wurde, wird sie zweifellos zu einer Waffe im Gebet, im Zeugnis oder in der Predigt. Seht ihr, Gott steht auf dem Boden der Realität. Ich sagte bereits, dass, nachdem Paulus am Ende von Römer 11 seine Theologie beendet hat, wieder so ein Deshalb oder ein So steht. Es heißt am Anfang von Römer 12, so ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar. Es geht also im Grunde darum, zunächst zu wollen und dann sich hinzugeben. Man muss es in dieser Reihenfolge tun, denn wenn du nicht willst, wirst du dich regelmäßig und gewohnheitsmäßig dem Falschen hingeben. Versteht ihr? Denn du bist es ja gewohnt, dich der Sünde hinzugeben. Paulus sagt, du sollst deinen Körper, deine Körperglieder nicht länger der Sünde hingeben. Du tust das ja schon sehr lange. Ich hatte das etwa 25 Jahre lang getan, als ich dem Herrn begegnete, aber ich musste damit aufhören, ich musste sagen, nun reicht es. Jetzt ist mein Wille freigesetzt, ich kann von meinem Willen her nun dasselbe wollen wie Gott. Und wenn ich meinen Willen Gott hingegeben habe, muss ich meine Glieder nicht länger Satan als Instrumente der Sünde hingeben. Als nächstes folgt ein unglaublich wichtiges Statement des Paulus, und zwar Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Diese Aussage ist von immenser Tragweite. Paulus sagt, ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das eine oder das andere. Man kann nicht gleichzeitig unter beiden stehen. Wenn du unter Gesetz bist, bist du nicht unter Gnade. Wenn du unter Gnade bist, bist du nicht unter Gesetz. Du musst dich für das eine oder das andere entscheiden. Wir werden uns im Rahmen dieser Lehrserie sehr ausführlich mit dem Gesetz befassen. Das ist Thema des ganzen 7. Kapitels des Römerbriefs. Deshalb möchte ich an dieser Stelle diesbezüglich nicht ins Detail gehen, sondern euch nur auf diese Entscheidung hinweisen. Versucht nicht, beides gleichzeitig haben zu wollen, denn das ist nicht möglich. Das hat natürlich sehr weitreichende Konsequenzen. Paulus sagt, die Sünde wird nicht über dich herrschen, weil du nicht unter Gesetz bist. Was heißt das? Wenn du unter Gesetz bist, wird die Sünde über dich herrschen. Ich weiß, dass diese Aussage für viele Menschen schockierend ist, aber das ist nun mal das, was in der Bibel steht. Und die Bibel sagt in diesem Punkt immer wieder dasselbe. Wir stehen also vor der Wahl. Ich bin nicht unter Gesetz. Ich werde nicht von Regeln und Vorschriften beherrscht. Ich agiere nicht auf der Grundlage von Angst. Ich bin ein Sohn Gottes geworden. Ich gehorche ihm, weil ich ihn liebe. Ab sofort ist Liebe mein Beweggrund für meinen Gehorsam und nicht Angst. Versteht ihr? Gott will aus uns keine Sklaven machen. Das Gesetz macht es Sklaven, Gott macht Söhne und Töchter. Aber ihr müsst euch entscheiden. Es ist sehr wichtig, dass ihr hier euren Willen einsetzt und dass ihr ihn richtig einsetzt, denn wenn ihr euch von Satan herumkommandieren lässt, dann wird er euch auch herumkommandieren. Er ist ein Tyrann, er hat es auf die Schwachen abgesehen. Du kannst es dir nicht leisten, in diesem Lebensbereich schwach zu sein. Nun folgt der nächste gedachte Einwand. Ihr gewöhnt euch allmählich an diese imaginären Einwände. Er sagte, wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wie lautet nun der Einwand? Vers 15. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Wie lautet die Antwort? Wie kann man so etwas denken? Versteht ihr, was er hier sagt? Der erste Einwand am Anfang des Kapitels lautete, sollen wir weiterhin sündigen, damit die Gnade umso überfließender werde? Doch dieser Einwand ist anders. Er lautet, wenn wir nicht unter Gesetz sind, dann haben wir doch die Freiheit zu sündigen, wann und wie wir wollen, eben weil wir nicht einem Gesetz unterstehen, das uns das verbieten würde. Versteht ihr? Das ist nicht derselbe Einwand. Die Antwort des Paulus finden wir in den Versen 15 bis 22 und wir müssen diese Verse als Block betrachten. Ich lese sie kurz. Wie kann man so etwas denken? Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Paulus sagt, wenn ihr euch jemandem hingebt, um ihm zu gehorchen, dann werdet ihr die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Angenommen, du triffst in einem Akt deines freien Willens eine Entscheidung und du sagst, ich werde diese Sünde begehen. Sagen wir mal, eine unmoralische Tat. Ich bin nicht unter Gesetz, deshalb kann ich das tun. Paulus sagt, wenn du das tust und dich der Unmoral hingibst, was hat das zur Folge? Du wirst ein Sklave der Unmoral. Ich werde euch nicht um Handzeichen bitten, aber ich denke, einige von euch kennen das aus eigener Erfahrung. Man kann sich so etwas nicht hingeben, ohne nicht dessen Sklave zu werden. Deshalb musst du dich entscheiden, wem du dich hingeben möchtest. Merkt euch mal Römer 6 ein und schlagt kurz Josua 24,15 auf. Josua stellt Israel am Ende seiner Karriere vor die Entscheidung. Einige von uns mögen es gar nicht, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, stimmt's? Es ist uns lieber, wenn wir keine Entscheidungen treffen müssen, doch im geistlichen Leben kann man Entscheidungen eben nicht aus dem Weg gehen. Josua sagt nun zu Israel, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Vers 15. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Er sagt, werdet ihr dem wahren Gott dienen oder falschen Göttern? Beachtet die beiden Alternativen. Es sind heute noch genau dieselben. Die Frage ist nicht, ob man einem von beiden dient, sondern wem von beiden man dient. Einem von beiden wirst du dienen. Nach deiner Erlösung stehst du also vor der Frage, werde ich der Sünde dienen oder werde ich der Gerechtigkeit dienen? Vor deiner Erlösung hattest du gar keine Wahl. Du musstest zwangsläufig sündigen, es gab keine andere Alternative. Das hier richtet sich nur an jene, die durch ihren Glauben an Jesus Christus errettet worden sind. Gehen wir zurück zu Römer 6,17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Das ist sehr wichtig. Wir können nicht näher darauf eingehen, doch das Wort Bild in diesem Vers bezeichnet eine Form oder eine Gussform, um geschmolzenes Metall in eine bestimmte Form zu bringen. Was mich beeindruckt, ist die Tatsache, dass Neubekehrte immer warm, immer heiß sind und es ist sehr wichtig, sie gleich am Anfang in die richtige Form zu gießen. Viele Menschen erleben eine wunderbare Bekehrung und sind ganz begeistert, aber sie schließen sich einer Gemeinde oder Gruppierung an, die ihnen nicht die Wahrheit der Bibel vermittelt, woraufhin sie die falsche Form annehmen. Und anschließend ist es schwer, sie wieder zu ändern. Es ist mein leidenschaftliches Herzensanliegen, dass die Menschen die richtige geistliche Form bekommen. Ich nahm schon an vielen evangelistischen Einsätzen teil und sah tausende Menschen nach vorne gehen. Doch dabei hatte ich immer diese Frage im Hinterkopf, in welche Gussform dieses flüssige Metall wohl hineingegossen werden wird und welche Form es wohl annehmen wird. Leider muss ich sagen, dass sehr, sehr oft nicht die richtige Form dabei herauskommt. Ich war Seelsorger bei Billy Grahams erster Evangelisation in Haringey in London im Jahr 1954, das ist also schon eine Weile her. Ich betreute 22 Menschen. Und ich bin sehr dankbar für die Seelsorgerschulung, die wir damals vorher bekommen hatten. Wir durften den Leuten nicht sagen, in welche Gemeinde sie gehen sollten. Wir mussten mit ihnen im Rahmen der Nacharbeit telefonisch oder brieflich Kontakt halten. Ich tat, was ich konnte, doch letztlich kam ich zu dem Fazit, dass von diesen 22 Leuten im Grunde nur zwei richtig solide, neubekehrte Christen waren. Zufälligerweise kamen sie in meine Gemeinde. Das war gar nicht meine Absicht gewesen, ich hatte sie eigentlich eher abgewiesen, aber sie hatten etwas geschmeckt und wollten nichts anderes mehr haben. Versteht mich richtig, das ist keine Kritik an Billy Graham. Ich bewundere ihn und ich schätze ihn. Der Evangelist ist nicht verantwortlich für die Form, in die Neubekehrten hineingegossen werden. Jemand sagte damals in Großbritannien über diese Neubekehrten, es ist eine Schande, ein lebendiges Küken unter eine tote Henne zu legen. Das möchte ich nicht kommentieren. Gehen wir stattdessen weiter zu Vers 18. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Du hast die Wahl. Irgendetwas wird über dich herrschen. Was wird es sein? Die Sünde oder die Gerechtigkeit? Du sagst, die Gerechtigkeit. Glaub mir, du wirst diesbezüglich auf die Probe gestellt werden. Du wirst wirklich geprüft werden. Der Teufel gibt nicht auf, solange er glaubt, noch eine Chance auf Erfolg zu haben. Bei Menschen, die geprüft und versucht werden, ist mir aufgefallen, dass der Teufel weitermacht, bis dieser Mensch an den Punkt kommt, an dem die Versuchung für ihn bedeutungslos wird und er keinen Gedanken mehr daran verschwendet. Und der Teufel ist clever genug, seine Zeit nicht mit so jemandem zu verschwenden. Verstehst du? Doch wenn du dir unschlüssig bist, wird der Teufel das ausnutzen. Du musst eine unerschütterliche Entscheidung treffen. Weiter in Vers 19. Ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt. Das heißt, wenn du in die Gesetzlosigkeit hineingehst, folgt daraus nur noch mehr Gesetzlosigkeit. Du wirst immer gesetzloser. Viele von uns konnten diese Steigerung in ihrem Leben schon feststellen, ich jedenfalls schon. Weiter im Text, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Einen von beiden Wegen wirst du gehen. Im geistlichen Leben ist es praktisch unmöglich, auf der Stelle zu treten. Du gehst entweder vor oder zurück. Du gehst entweder weiter in die Rebellion hinein oder du gehst weiter in der Heiligung und in der Heiligkeit voran. Doch ein Stillstand an sich ist im geistlichen Leben eigentlich unmöglich. Paulus fährt fort und er wird hier sehr deutlich. Denk daran, dass er an eine Gesellschaft schreibt, in der Sklaverei etwas völlig Normales war. All diese Leute wussten, was es heißt, ein Sklave zu sein. Wer selbst kein Sklave war, hatte vermutlich einen. Paulus verwendet hier also einen Vergleich, der in der damaligen Zeit sehr treffend war. Und er sagt, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Er sagt, denkt mal darüber nach. Ist euch in dem Text das denn aufgefallen? Wieder eine Schlussfolgerung. Und er sagt weiter, welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Paulus sagt, denkt einmal darüber nach, als ihr der Sünde gedient habt, als ihr Sklaven der Sünde wart, was hattet ihr davon? Nun, einige von uns bekamen Kopfschmerzen und am Tag danach ein Gefühl der Scham. Viele von uns fragten sich, ob das Leben überhaupt noch lebenswert sei und was denn das alles solle. Und oft lebten wir im Zwist und im Streit und in Uneinigkeit mit den Menschen, die uns am nächsten standen, stimmt's? Deshalb sagt Paulus, denkt darüber nach. Führt euch vor Augen, wo ihr damals wart. Möchtet ihr dorthin zurück? Im Laufe meines Lebens als Christ wurde ich oft versucht und ich war oft entmutigt. Aber ich sage euch eins, kein einziges Mal kam mir der Gedanke, ich könnte wieder in mein altes Leben zurückgehen. Denn was mich betrifft, hat es mir nichts zu bieten. Für mich besteht darüber kein Zweifel. Als ich diese Tür schloss, warf ich den Schlüssel weg. Ich habe mich oft gefragt, Gott, wo gehen wir denn nur hin? Gott, hast du mich vergessen? Wo liegt das Problem? Was mache ich denn falsch? Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich wieder umkehren wollte. Mittlerweile bin ich zu weit gegangen, um den Rückweg überhaupt noch zu kennen, Gott sei Dank. Weiter, denn das Ende davon ist der Tod. Und dann sagt Paulus, jetzt aber, wo ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, erwächst euch solche Frucht, die zur Heiligung führt, und endlich erlangt ihr das ewige Leben. Paulus sagt, hört auf, zurückzuschauen und gewöhnt euch an, nach vorne zu schauen. Wo geht ihr hin? Ihr geht auf ein Leben der Heiligung zu. Ihr geht auf ein ewiges Leben zu, das nicht mit diesem Leben endet, sondern bis in Ewigkeit andauert. Darauf geht ihr zu. Es ist schwer, nach vorne zu gehen, während man nach hinten schaut. Habt ihr das gewusst? Deshalb sagt Paulus, dreht allem Vergangenen den Rücken zu. Was für ein Privileg, dies überhaupt tun zu können, nicht wahr? Ich denke, es gibt heute Millionen von Menschen auf der Erde, die sich nichts sehnlicher wünschen würden, wenn man ihnen nur sagen würde, wie das geht. Deshalb ist es mein Herzensanliegen, dass jedermann das Wort Gottes bekommt. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, in welch glücklicher Lage wir sind. Wir wissen, wie man mit Schuld umgeht. Wir wissen, dass es eine Lösung für Schuld gibt. Aber ich denke, heute gibt es Milliarden von Menschen auf Erden, die sich schuldig fühlen und die nicht wissen, was sie dagegen tun sollen. Sie haben die Güte, Gnade und Barmherzigkeit Gottes nie geschmeckt. Sie haben nie davon gehört, dass es Vergebung gibt. Ich mache mir Sorgen um sie. Ich selbst habe kein Interesse an der Vergangenheit. Ich beziehe mich lediglich auf die Vergangenheit, um bestimmte Dinge zu illustrieren. Die Lektionen, die ich in der Vergangenheit lernte, sind das Einzige, was mich an der Vergangenheit interessiert. Schließlich kommt Paulus mit der für ihn typischen Prägnanz zu einem Fazit. Zwischen welchen beiden Dingen müssen wir uns letztendlich entscheiden? Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Das sind die beiden Alternativen. Entweder du möchtest deinen Lohn, also das, was dir aufgrund dessen, was du getan hast, rechtmäßig zusteht, und denk dran, du bist ein Sünder. Aber Gott ist gerecht, und wenn du dich für diese Alternative entscheidest, dann wirst du deinen Lohn auch bekommen. Was ist dein Lohn? Der Tod. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Doch wenn du diese Alternative ablehnst, sagst du, Gott, ich will nicht, was ich verdient habe. Gib mir, was ich nicht verdient habe. Gib mir deine kostenlose Gabe, deine Gnadengabe im griechischen Charisma, die ich mir nicht verdienen kann. Das ist das ewige Leben. Herr, das ist es, was ich will. Ich vertraue darauf, dass jeder von euch diese Entscheidung getroffen hat. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wäre es meinem Eindruck nach genau jetzt angemessen, Gott noch einmal zu sagen, dass wir ihm unseren Willen und unsere Körperglieder hingeben. Wenn ihr das mit mir tun möchtet, dann betet bitte mit. Herr, ich gebe dir jetzt meinen Willen hin. Und ich hebe meine Hände zum Zeichen dafür, dass ich dir auch meine Körperglieder hingebe. Im Namen Jesu. Amen.